Gottesdienst ins Jahr 2012 gemacht und das gilt ja irgendwie jetzt auch noch. Wir haben ja heute den 8. Januar erst und da können wir auch noch quasi so uns quasi ins neue Jahr noch reinstarten. Und wir hatten das gemacht mit einem gemeinsamen Abendessen. Und vor dem Abendessen, das möchte ich gerne mal so zu Beginn sagen, ist noch einiges übrig geblieben. Wir haben noch eine ganze Bain-Marie voll mit richtig gutem Rindergulasch. Und die Spätzle sind alle weggegangen, der Salat auch. Und wer gleich noch Lust hätte oder noch nicht weiß, was er heute Mittag essen möchte, den lade ich gerne ein, hier noch mit zu bleiben. Und dann vielleicht haben wir noch ein paar Nudeln in die Pfanne oder rollen noch ein bisschen Brot. Genau, machen den Rindergulasch nochmal heiß und können dann noch lecker zum Mittag essen. Hat hier unser Nachbar, der Thorsten Bremer von Bremers Nummer 1, ein 3-Sterne-Koch, hier für uns gekocht. Und wir hatten einen super Abend. Und ich hatte irgendwie auch das so auf dem Herzen und gedacht, dass das eigentlich irgendwie auch ganz gut passt, weil unser Herr auch eigentlich, ich glaube, unser Herr Jesus hat auch ganz gerne zu Abend gegessen. Viele von den neutestamentlichen Tatsachenberichten finden beim Essen statt. Da wird berichtet, wie Jesus bei einem berühmten Pharisäer beim Abendessen eingeladen ist. Da wird berichtet, dass Jesus bei Zachäus zum Abendessen ist oder bei einer Zöllnerparty. Bei der Hochzeit zu Kana, da wirkt er auch noch durch ein Wunder mit, dass die Party nicht zu früh zu Ende ist. Und auch Gott im Alten Testament hat immer wieder auch Feste eingesetzt und gesagt, da muss gegessen werden und auch immer noch dafür gesorgt durch Regelungen und Gesetze, dass auch die Leute, die arm sind, dass da auch keiner zu kurz kommt und dass gefeiert werden kann. Und dass Dinge, besondere Anlässe auch gefeiert werden sollen und dass das wichtig ist. Und ich habe gedacht, das wohl bekannteste Abendessen aller Zeiten, wage ich mal zu behaupten, ist das berühmte Abendmahl. Ach, was für ein Zufall, hinter mir ist auch das Bild von Leonardo da Vinci, der dieses Abendmahl gemalt hat. Dieses Abendessen war der letzte Abend, bevor Jesus hingerichtet wurde. Und Jesus wusste das. Es ist sozusagen der letzte Abend vor seinem Tod. Und über dieses Abendessen wird unglaublich viel berichtet. Das fängt schon übernatürlich an. Das Wochenende, was so dem Herrn bevorstand, das war das Passa-Wochenende, einer der höchsten jüdischen Feiertage. Das erinnert daran, dass das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei in die Freiheit geführt wurde. Und dieser Auszug wurde da gefeiert. Und die Jünger fragten ihn, Herr, wo möchtest du denn gerne das Passa feiern mit uns? Und der Herr hat so einen übernatürlichen Eindruck und sagt, geht in die Stadt und da findet ihr einen Mann, der trägt einen Wasserkrug. Finde ich jetzt gar nicht so außergewöhnlich. Ja. Wer vielleicht so geht nach Remscheid, da findet ihr einen Mann, der trägt eine Mütze und geht mit ihm, geht in sein Haus. Und wenn er sich dann umdreht und euch anguckt, dann sagt einfach, wo ist der Saal, wo der Meister feiern kann? Und dann wird er euch einen Saal zeigen, an dem ihr feiern könnt. Mit Polstern ausgestattet, so wie wir, auch wenn jetzt hier nur die wenigsten auf Polstern sitzen. Und so war das dann auch. Fand ich schon mal das erste Erstaunliche dabei. Und dann wird bei diesem Abendmahl eine Menge berichtet, was da alles passiert ist. Und das ist, ich habe das nochmal so ein bisschen recherchiert, echt erstaunlich. An dem Abend hat Jesus seinen Jüngern nochmal alle die Füße gewaschen und deutlich gemacht, dass irgendwie wer Christ sein möchte, wer mit ihm gehen möchte, für den ist keine Aufgabe zu niedrig. Und dass wir auch dazu bereit sein sollen, so zu leben wie er. Dann erzählt er ganz viel vom Reich Gottes und viele von auch ganz berühmten Beispielen, die er bringt, kommen von diesem Abend. Vielleicht kennt der eine oder andere oder sicher kennen einige von euch das berühmte Beispiel von dem Weinberg, von dem Weinstock. Gott als der Weinbauer und wir sind die Reben. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Das ist auch an diesem Abend. Und auch wenn wir jetzt keinen Abend haben, also am Freitag passte das halt, weil es war Abend, wir saßen auf Polstern, wir haben von Jesus gehört, wir haben gegessen, so wie die Jünger halt auch, die hatten Lamm gegessen, wir Rind. Es wurden Lieder gesungen, das wird auch berichtet, haben wir auch schon gemacht. Und man weiß nicht genau, wie viele Leute da so zusammen waren. Ich schätze mal, es war eine ganze Menge, vielleicht auch so ungefähr wie bei uns heute Morgen. Wer alles jetzt dabei war, das wird nicht berichtet. Was auf jeden Fall berichtet wird, ist, dass auf jeden Fall die 12 Jünger des Herrn dabei waren. Und jetzt finde ich das ja immer mal ganz erstaunlich, dass ja, es gibt ja Christen, die kennen jeden Fußballspieler ihrer Lieblingsmannschaft auswendig. mit Rückennummer. Ich könnte es. Und es gibt Christen, die kennen den Namen jedes Gefährten des Ringes von dem Roman Der Herr der Ringe, würden die auswendig kennen. Oder die kennen mindestens 15 der DAX-Werte des deutschen Aktienindexes auswendig. Aber wissen noch nicht mal die Namen der 12 Jünger des Herrn, für den sie ja leben und der alles ist in ihrem Leben, aber da wissen sie nicht unbedingt alle Namen. Und ich wollte jetzt hier keinen bloßstellen, wer das nicht weiß. Auf diesem Abendmahl sind sie auf jeden Fall alle drauf, alle 12, und in der Mitte ist Jesus. Und zu Beginn wollte ich euch ihn mal eben ganz kurz vorstellen. Wir fangen mal an auf der nächsten Folie, an den linken Bildrand von diesem berühmten, auch ja, sehr bahnbrechenden Bild von Leonardo da Vinci, auch wegen der Perspektive und sowas, gibt es da so ein paar Schmankerl drin. Mal die nächste Folie. Und da können wir erkennen, auf der linken Seite, gucken wir mal gerade, okay, wir können auf jeden Fall erkennen, ganz auf der linken Seite, das soll am linken Bildrand Bartholomäus sein. Er stützt seine Hand auch so ein bisschen auf zum Protest, weil der so ein bisschen, das ist auch so eine Diskussionsrunde, man sieht, und es ist irgendwie so auch ein bisschen aufgewühlt, das Bild, weil an diesem Abend gerade diese Szene, die hier Leonardo da Vinci gemalt hat, geht an dem Abendmahl, gab es nämlich in diesen Gesprächen eine Stelle, wo Jesus sehr, sehr traurig geworden ist. Und Jesus gesagt hat, ich weiß, wir sitzen hier in der Runde zusammen und ich weiß, einer von euch wird mich gleich verraten und wird sozusagen den Leuten, die mich verhaften, den Tipp geben, einer von euch wird mich gleich verraten. Und alle sind natürlich entsetzt und sagen, wie, war einer von uns? Ich habe diese Tage von einer im Facebook gelesen, die hat eine kleine Silvesterparty gehabt mit den besten Freunden und ihr ist auf dieser Party Geld geklaut worden. Und du weißt, einer deiner besten Freunde hat dir gerade das Geld geklaut für die Miete. Ganz ätzende Situation. Hier sogar eigentlich ja noch schlimmer, weil hier geht's ja um ja Gefängnis und gegebenenfalls auch Tod. Hier haben wir mal die ersten drei. Bartholomäus, der schützt seine Hand so ein bisschen ab. Jakobus, der Jüngere. Und Andreas, er wird eigentlich auch meistens in den Top 4 genannt, der auch so ein bisschen hier so die Hände hebt, und das darf doch wohl nicht sein, dass einer hier von uns verrät. Und auch wenn das manchmal, und ich glaube, dass es eigentlich schon gut ist, diese Leute auch zu kennen, weil auch wenn es da schon von diesem Bartholomäus nicht allzu viel berichtet wird in der Bibel, so war es doch ein sehr erstaunlicher Mensch, ja, auf dem irgendwie auch die Kirche mit aufgebaut ist. Aus außerbiblischen Quellen weiß man, dass er bis nach Armenien gepredigt hat, Mesopotamien, vielleicht sogar bis nach Indien, und dass er auch für den Herrn echt alles gegeben hat. Er ist hinterher bei lebendigem Leib, hat man seine gesamte Haut abgezogen und ihm im Kopf nach unten gekreuzigt. Anderes Bild, wo Leonardo auf der nächsten Folie das so darstellt, ist das jüngste Gericht, der Mann mit dem Bart, das soll Gott sein, und in seiner linken Hand hält er die Haut von Bartholomäus und sagt, okay, jetzt, ich habe das nicht vergessen, was er für mich getan hat. Auf der nächsten Folie sehen wir mal, gehe ich mal an den rechten Bildrand. Da haben wir Matthäus, also der links soll er sein, Levi, wird er auch genannt im anderen Testament. Judas Thaddäus und Simon Kananäus, das war ein Zelot, also einen ehemaligen Widerstandskämpfer, der die Römer auch gerne mit Gewalt vertrieben haben wollte. Auf der nächsten Folie haben wir Thomas, der so den Finger hebt, als sagt er, ich weiß nicht, ob das am Namen liegt, als wäre er damit nicht einverstanden. Und Widerspruch, nein Herr, das soll dir nicht passieren. Und Jakobus, der irgendwie auch abwehrt, den aufdringlichen Philippus, der auch ankommt, sagt, meinst du mich? Und alle Jünger haben Jesus gefragt, bin ich es, der dich verraten wird? Weil sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass das überhaupt einer von ihnen machen würde. Und dann der letzte Bildabschnitt, haben wir die drei Herren, das ist einmal der Mann ohne Bart, der auch manchmal für eine Frau gehalten wird, ist Johannes. Der Johannes quasi oder über Johannes hinweg guckt, sich so umdreht mit so einem Geldsäckchen in der Hand, das soll Judas Iskariot sein. Und der sich so rüberbeugt und dem Johannes was zuflüstert, das soll Petrus sein. Und Petrus hat das so gemacht, er hat sich zu Johannes rübergebeugt und gesagt, Johannes, frag ihn mal, wen meint er? Und Johannes hat ihn auch gefragt, ja Meister, wer würde dich denn verraten? Und Jesus hat ein Stück Brot genommen und hat gesagt, der ist es, dem ich jetzt dieses Stück Brot eintauche und gebe. Und er hat Judas Iskariot gegeben. Judas hat auch, wie alle anderen, auch gefragt, meinst du etwa mich? Und Jesus sagte, ja, ich meine dich. Und jetzt finde ich, diese Gestalt des Judas ist ja eigentlich eine der tragischsten Figuren eigentlich des Neuen Testaments. Und man fragt sich, wie kommt so einer überhaupt in den Jüngerkreis? Wieso hat sich der Herr so einen ausgesucht? Und dann könnte es natürlich einmal sein, dass der Herr wusste, ich brauche einen Verräter im Team, weil das ja im Alten Testament der Bibel schon so steht. Das ist die Prophezeiung, die sagen, wird verraten, auch die Geldsumme wurde schon genannt. Also ich brauche einen, so einen richtigen Kotzbrocken im Team, der fies ist, der so ein richtig völlig unloyaler Typ ist, ein schäbiger, fieser Kerl. Ja, irgendwie, man sagt ja auch heute, dieser Name Judas ist ja auch danach irgendwie nie wieder richtig populär geworden. Im Gegenteil, wenn irgendwo Lothar Matthäus, der den Elfmeter für Borussia Mönchengladbach verschossen hat, Helmut wird sich sicher noch erinnern, ja, der wurde immer als Judas bezeichnet, weil er so den Verein verraten hat. Das hat sich so bis heute erhalten. Und Leonardo da Vinci hat das auch so ein bisschen so gedacht vielleicht, als er den Judas gemalt hat, weil er dachte, okay, das muss wirklich so der mieseste Mensch gewesen sein auf der Welt, der Jesus Christus verraten konnte. Und er hat 14 Jahre gebraucht für dieses Bild. Und Leonardo da Vinci möchte nach 14 Jahren endlich sein Gemälde vollenden. Doch es fehlt ihm das Modell für den Kopf des Judas. Denn er sucht nach dem allerschlechtesten Menschen in ganz Mailand. Er findet schließlich den böhmischen Kaufmann Joachim Beheim, der nach 8 Jahren noch einmal nach Mailand zurückkehrt und sich wundert, dass die Leute über ihn lästern. Bis er das Abendmahl ansieht und feststellt, dass Judas sein Gesicht hat. Das ist noch einmal die nächste Folie. Ich habe ihn euch nochmal mitgebracht. Das ist mal so eine Skizze von Leonardo da Vinci, wie er diesen Kaufmann gemalt hat. Und sagte, so muss Judas Iskariot ausgesehen haben. Ich glaube nicht, dass Judas ein schlechter Mensch war, sondern ich glaube, dass Judas Iskariot ein feiner Kerl war. Die Bibel sagt ganz eindeutig, dass Jesus ihn berufen hat. Und Jesus hatte vorher eine ganze Nacht im Gebet zu Gott verbracht und schätzungsweise auch über diese Entscheidung gebetet. Vielleicht hat er über jeden Jünger eine Stunde gebetet und hat dann die 12 berufen am nächsten Morgen. Judas Iskariot war ein Mann, der die Berufung hatte, später mal auf einem Thron zu sitzen und über die 12 Stämme Israels zu richten. Er war jemand, der die Berufung und die Vollmacht vom Herrn bekommen hat, kranke Menschen zu heilen, Dämonen auszutreiben und zu predigen. Ich glaube, dass er ein guter Typ war. Man hat ihn zum Kassenwart gemacht, von der Jüngerkasse, deswegen hat er auch so den Geldbeutel da in der Hand. Und warum hat er den Herrn verraten? Manche sagen, es gibt immer wieder die Theorie, dass er vielleicht irgendwo auch Jesus dass es jetzt mal deutlich wird, dass er der Herr ist und dass er vielleicht jetzt irgendwie auch seine Vollmacht ausspielt und die Römer jetzt mal aus dem Land vertreibt, dass er das vielleicht deswegen getan hätte. Das ist eine Spekulation, da gibt die Bibel keinen einzigen Anhaltspunkt dazu. Sondern sie sagt eigentlich vielmehr, dass er es für 30 selber Stücke getan hat. Und ich glaube, dass es bei diesem Verrat nur ums Geld ging. Und dass sich das auch nicht irgendwie so von heute auf morgen so angestaut hat, dass er plötzlich so aufgewacht ist und dachte, ach komm, 30 Silberstücke könnte ich mal gebrauchen, dafür verrate ich meinen Herrn, meinen Glauben. Sondern dass sich das über langen Zeitraum aufgebaut hat. Beim anderen Abendessen, ein paar Wochen, vielleicht sogar ein Jahr, ich weiß nicht wie lange vorher, kommt eine Frau vorbei, die Jesus unheimlich dankbar ist und sie hat als Zeichen dafür eine große teure Flasche Salböl, Parfum mit dabei und sie kippt sie Jesus über den Kopf und salbt ihn damit. Und das fanden aber einige wirkliche Verschwendung. Also das ist ja, da hätte man aber echt Sinnvolles mit dem Geld machen können. Das hätte 300 Silberstücke gebracht. So eine Verschwendung. Das hätte man den Armen geben können. Die Bibel entlarvt aber Judas und sagt, ihm ging es nicht um die Armen, sondern ihm ging es um das Geld, denn er war ein Dieb und griff häufig in die gemeinsame Kasse. Und ich wette, dass Jesus, man liest das so häufig, dass auch immer mal wieder Jesus das sagt, einer von euch ist ein Teufel, einer von euch wird mich verraten. Und es wäre eigentlich besser, wenn du noch nicht mal geboren wärst. Und immer wieder solche Hinweise, immer wieder, es ist nicht gut für dich. Aber so eine Sünde, das spreche ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, das steht nicht, ich glaube, das steht noch nicht mal in der Bibel, wenn du eine Sünde dreimal gemacht hast, wirst du sie nicht mehr als Sünde empfinden. Dann hat man sein Gewissen so weit irgendwie auch abgestumpft oder abgetötet, dass man es irgendwie vor sich selber rechtfertigt. Und irgendwo ja, ist er an diesen Punkt gekommen. Und er bereut das, als er irgendwann merkt, was er angerichtet hat. Und er sagt auch hinterher, er kehrt zu den Tempel, zu den Hohepriestern zurück und bringt das Geld zurück und sagt, hier, ich habe unschuldiges Blut verraten. Und lasst ihn noch frei und er will das Geld zurückbringen und er möchte das loswerden und er bereut es eigentlich auch zutiefst. Das ist so die erste Person an dem Abendmahl. Die zweite Person oder noch eine weitere Dialog von dem Abendmahl, der uns erhalten den ist und den die Bibel überliefert, ist, dass Jesus mit den Jüngern auch spricht und sagt, heute Nacht werdet ihr alle an mir irre werden. Und werdet alle abhauen. Ihr werdet mich alle im Stich lassen. Und auch da ist erstmal auch Widerspruch innerlich, wo Leute sagen, nee, ich gehe jetzt schon 3 Jahre mit dir. Und das waren auch Thomas, der ja manchmal so als der Ungläubige dargestellt wird, ne, der sagt, als sie schon nach Jerusalem gehen auf den Weg, der sagt, oh Meister, wenn du nach Jerusalem gehst, das ist lebensgefährlich für dich. Und er sagt, aber wir gehen nach Jerusalem. Und dann sagt Thomas zu den anderen, okay, dann lass uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Also die wussten schon, in was für eine Situation sie sich da bringen, wenn sie da mitgehen. Aber Jesus sagt, ihr werdet heute Nacht alle mir irre werden. Und Petrus ist ganz vehement und sagt, Herr, die alle, okay, kann ich mir vorstellen, dass die alle abhauen, aber ich werde nicht abhauen. Ich stehe zu dir, Herr. Ich gehe mit dir sogar ins Gefängnis und wenn es sein muss, ich sterbe sogar für dich. Und Jesus sagt dem Simon, ich will dir sagen, was du heute Nacht machen wirst. Du wirst heute Nacht 3-mal behaupten, dass du mich noch nicht mal kennst. Und er sagt, nee, das wird nicht passieren. Du irrst dich, Herr. Und jetzt ist das so, dass Simon in der Nacht mit Jesus geht, als Jesus verhaftet wird, sich da so auch in den Palast quasi von dem hohen Priester so mit einschleicht durch Kontakte. Und er sitzt am Kohlenfeuer und dann kommen Leute und die ihn erkennen und man merkt auch am Slang, dass er auch aus Galiläa kommt, so wie der Herr. Und die Leute sprechen ihn auf an. Du gehörst doch auch zu Jesus. Und er sagt, vielleicht auch im Affekt. Und ja, er ist vielleicht auch von seiner eigenen Schwachheit irgendwie echt überrascht. Er behauptet auf jeden Fall 3-mal, ich kenne Jesus nicht. Und er steigert das auch von Mal zu Mal. Er wird immer vehementer. Nein. Und am Schluss steht sogar geschrieben, er verflucht sich und schwört, dass er Jesus nicht kennt. Und dieses, man sich verfluchen, bedeutet, Gott soll mich strafen, wenn ich jetzt lüge. Und ich schwöre es. Und er versucht das wirklich so, ja, eine richtig harte Aussage. Ich kenne Jesus nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gebracht habt, dass ihr so, und wie zum Arbeitskollegen, der euch gefragt hat, du bist ja auch Christ, dann gesagt hat, nee, ich verfluche mich selber und mich soll der Blitz treffen und irgendwie, ich soll sofort auf der Stelle tot sein, Gott soll mich strafen, wenn ich jetzt lüge, ich kenne Jesus nicht und ich halte nichts von ihm. Finde ich auch eine schreckliche Sache, so etwas zu tun, so etwas zu machen. Und Petrus, es steht sogar so, dass sich die beiden Blicke der Männer noch begegnen. Jesus und Petrus, sie gucken sich auch nochmal an, nachdem er zum 3. Mal gesagt hat, ich kenne dich nicht. Und ich finde das auch, ja. Und Petrus hat das irgendwie halt auch so echt mitgenommen. Er hat das irgendwie, in dem Moment sich an die Worte von Jesus erinnert. Er ist rausgelaufen, hat bitterlich geweint über sein eigenes Versagen. Jetzt sind die beiden Männer, haben ja ein ganz unterschiedliches Ende gefunden. Simon Petrus, war weiter auch in der Gemeinde, ist irgendwie seinen Weg mit Jesus gegangen. Und Judas hat das nicht gemacht. Judas hat Selbstmord begangen, obwohl ja beide echt schlimme Dinge getan haben, die so in der Art, hoffe ich, noch keiner von euch gebracht hat. Und jetzt sind für mich da so zwei Lehren draus. Einmal, dass es gerade, wenn sich so Dinge so einschleichen, wie gefährlich die sind. Wenn sich Dinge, wenn wir sie immer und immer wieder tun und Gott und Jesus sicher immer mal wieder den Finger in die Wunde legt und sagt, ändere das, es ist nicht gut für dich. Und ich glaube, dass auch Judas diese Berufung hatte. Und ich glaube sogar auch, dass Judas nach wie vor von Gott geliebt war. Und dass es auch für diese beiden Männer beide eine Umkehrmöglichkeit gegeben hat. Von Gottes Seite aus. Ich weiß nicht, ob es diese Umkehrmöglichkeit gegeben hat von ihrem Herzen aus. Petrus hat es auf jeden Fall gemacht. Und ist umgekehrt und die Sache wurde geklärt. Und das ist für mich irgendwie so der dritte Punkt bei dem Abendmahl. Also die letzte Folie drauf machen. Das ist jetzt einfach dann nur noch Jesus drauf. Dass wir am Ende von diesem Abendessen Jesus Wein oder Traubensaft, man weiß noch nicht mal genau, was in dem Becher war, nimmt und sagt, trinkt jetzt alle daraus, das ist mein Blut, was vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und nehmt jetzt dieses Brot und esst es, weil es mein Leib wird jetzt für euch zerbrochen, zur Vergebung der Sünden. Und das ist, und ich finde das eigentlich so eine, also ich habe auch in der Vorbereitung, ich fand das mal so klasse eigentlich und so toll irgendwie, dass es wirklich, ja, Jesus dafür gekommen ist und er wusste über die Schwäche von uns und seiner Leute und auch, ja, dass keine Sünde zu groß ist, als dass nicht das Blut Jesu kostbar genug wäre, um es zu bezahlen. Dass wie die härteste, die kostbarste Währung ist, die alles bezahlen kann. Die, ja, und dass es kein Problem zu klein und keine Sünde zu groß ist, als dass es nicht dafür reichen würde. Ich würde jetzt gerne mit uns noch ein Abendmahl feiern, so zum Abschied, so zum Abschluss. Steve, würdest du nochmal nach vorne kommen? Thomas, kannst du noch die letzte Folie noch drauf machen? Ich wünsche mir halt, dass wir jetzt das Abendmahl nehmen und das, ich wünsche euch und mir, dass wir alle ja, so ein Leben führen wie der Simon, wie Simon Petrus. Ist ja auch jemand, der häufig auch in Predigten ein bisschen in die Pfanne gehauen wird, was ich glaube, nicht gut wird, weil es gibt im Himmel ein Wiedersehen und dann kann man ja nochmal mit ihm live und in Farbe diskutieren. Und weiß ich nicht, ob sich da nicht vielleicht auch jeder Prediger dann auch da ordentlich dann denkt dann vielleicht auch, oh Mann, hätte ich vielleicht doch nicht immer so negativ über ihn gesprochen, weil er ist ein toller Mann. Er hat Niederlagen, die berichtet werden. Ja, er ist der Einzige, der, keine Ahnung, der auf, als Jesus verhaftet wurde, der sich noch getraut hat, auf die anderen, auf die Legionäre darauf zuzugehen und noch mit ihnen zu kämpfen, auch wenn er ganz alleine ist. Er hat auch immer im Schwert noch draufgeschlagen. Gut, er ist auch der Einzige, der dafür dann auch kritisiert wird und gesagt wird, hey, steck es weg, das ist jetzt nicht dran. Er ist der Einzige, den ich überhaupt kenne, der übers Wasser gelaufen ist. Irre. Gut, er ist auch der Einzige, der untergegangen ist. Und über Untergang sind schon viele. Ich habe es auch mal probiert, bin auch untergegangen. Aber kann ja noch kommen, dass ich es auch mal schaffe. Aber er ist, glaube ich, ein toller Mann. Und ihm ist hier was echt sehr, sehr Schreckliches passiert. Aber er hat die Kurve gekriegt. Er hat diesen Schlusssatz vom Abendmahl, dass das Blut zur Vergebung der Sünden da ist, genommen. Ja, und ich hoffe, dass wir alle eher so Petrus-Typen sind, also Judas-Typen. Okay, Wolfgang, darf ich dich bitten, und was ich Anne, ob ihr noch hier mit das verteilen könnt, so die Becher, da ist noch so ein bisschen Toastbrot, gar nicht so viel. Ich habe auch den Traubensaft, muss ich verraten, ein bisschen Wasser verdünnt. Also, weil aber ich kann mir vorstellen, dass es theologisch auch okay haltbar ist, wenn wir es Wasser mit Traubensaft haben und es da nicht zum großen Ärgernis führt. Okay, wir spielen noch ein paar Lieder dabei. Ich möchte auch nochmal zum Abschluss beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du ein guter Freund bist. Dass du der Messias bist und dass du der Retter bist. Dass du der Herr bist und dass du einen absolut guten Charakter hast. Dass du dankbar bist und dass du jemand bist, der gerne vergibt. Viel lieber als irgendwo zu bestrafen. Und dass du der Gott des Neuanfangs bist, dass wir mit dir immer wieder neu starten können. Und dass du das sogar auch willst, dass wir nie aufhören, immer wieder neu anzufangen und dass wir nie anfangen aufzuhören. Und ich bitte dich darum, dass wir alle ankommen und dass wir das so richtig verinnerlichen, dass du gerne vergibst. Und dass das gilt, auch nach schweren Schnitzern und nach Zeiten großer Lauheit und wo uns alles egal geworden ist. Und Jesus, als ich das so im Vorfeld ja nochmal so aufgenommen habe, was du für uns getan hast, so der Kreuzigung, ja, da denke ich mal an zwei Sätze. Einmal an das, was Shiruja mal gesagt hat, dass sie, wenn sie gewusst hätte, was das für dich bedeutet hat, dann hätte sie es eigentlich gar nicht gewollt. Und Jesus, ich will dir auch sagen, es tut mir leid. Ja, Jesus, es tut mir so leid.